Bei jedem Monat durch ist einfach so Glanz hinterlässt. Reinige mein Herz mit Feuer. Wir haben diesen Song nicht abgesprochen, aber es gibt nichts, was besser gepasst hat. Merci, Herr, für das Leiten. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. Amen. Und Herr, ja, es ist mein Anliegen, mir heute selber dein Herz neu zu bringen und reinige mein Herz. Und es ist mir das Anliegen, dass wir heute alle wirklich dürfen von dir berührt werden. Und dass auch auf heute, auf uns heute, Feuer darf fallen von dir. Herr, setz dein Feuer frei auf uns heute, jetzt, in diesem Moment. Komm auf uns. Mit der Liebe, die ein verzehrendes Feuer ist. Mit der Liebe, die ein reinigendes Feuer ist. Mit der Liebe, die uns klare Sicht gibt. Ich danke dir für deine Gegenwart, ich lade dich. Bist mit uns und in uns und tu uns das, was du tust und was du möchtest. Und der Heilige Geist übergebe dir die ganze Leitung von dem Gottesdienst. Du bist der Chef. Ich danke dir. Das letzte Mal hat Kathi uns geschildert, was passiert, wenn wir im Namen von Jesus Menschen ansprechen, so wie es der Petrus und der Johannes vor dem Tempeltor gemacht haben. Und wie der Herr nachher mit dem Gelähmten übernatürlich, an dem Gelähmten übernatürlich gehandelt hat. All die Berichte, die Lukas gesammelt hat aus der Zeit, sind voll von solchen Anekdoten. Und zwar sind das eben Geschichten, die jeden wissenschaftlichen Rahmen sprengen. Die Art, die Ereignisse, wo sich Gott zeigt, dass im übernatürlichen Handeln an uns, die können bis heute nicht wissenschaftlich erklärt werden. Es gibt keine Kategorien dafür in der Wissenschaft. Und doch passiert es jeden Tag und so auch heute. Und sie zeigen, dass er regelmässig Sachen mit uns und an uns macht, die unser Vorstellungsvermögen sprengen, übersteigen. Und wir möchten darum heute gerade nochmal an den Punkt zurück, so als ein Start, wo sich eben der Heilige Geist öffentlich bemerkbar, sichtbar gemacht hat, wo er die versammelten Gläubigen erfüllt hat in Jerusalem und dann schauen, was das für Zusammenhang kann haben, allenfalls mit ähnlichen Situationen, zum Beispiel eben in der Zeit vom Alten Testament, dort die Berichte über die Einweihung vom Salomonischen Tempel in der 2. Chronik 5 bis 7. Und dann vor dem Hintergrund von dieser Pfingsten und von der Tempelweihe dann auch miteinander darüber nachdenken, was es für uns praktisch bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass unser Leib ein Tempel vom Heiligen Geist ist. Und das hat sehr fest mit dem Feuer zu tun. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Was passiert da? Die Gläubigen, die hatten eine rechte Geduldsprobe gehabt. Man nimmt an, dass vielleicht etwa 10 Tage gedauert hat, seitdem, als Jesus zum Himmel gefahren ist, in einer Wolke von der Herrlichkeit von Gott, ist er in den Himmel gefahren. Und sie haben eine Geduldsprobe gehabt, weil sie haben vielleicht eher erwartet, dass die Zusage eingelöst werde, die Jesus ihnen gegeben hat, dass eben er den Heiligen Geist sende. Sie haben sicher schon sehnlichst darauf gewartet, sind vielleicht auch ein bisschen innerlich am Rumpf gewesen, darauf gewartet, dass es passiert. Und es dunkelt mir, es ist so wie eine Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Mir dunkelt es, meine Liebesbeziehung zwischen meiner Frau, das ist immer so wie ein Balance zwischen Sehnsucht haben und Erfüllung haben. Und so ist es auch da, in dem Moment. Weil das, was Gott mit uns tut, ist ja nicht ein du musst und du setzt Beziehung, sondern es ist die reinste und tiefste Liebesbeziehung, die wir überhaupt erleben dürfen. Und alle unsere Liebesbeziehungen reflektieren das nur, wenn sie einigermaßen gut laufen. Es ist eben wirklich etwas so, wie hier bei den Jüngern und Jüngerinnen, die da waren, Es ist etwa so, wie wenn wir wirklich über alle Jahre verliebt sind in jemanden, wenn wir abgemacht haben, um uns zu treffen, und es dann kaum können erwarten. Und wenn es dann, bis wir dann einander endlich wieder sehen können. Und ich frage jetzt einfach so, kennen die das Gefühl auch? Ich kann euch nur das sagen, als ich damals 3 Monate Englisch gelernt habe in den USA und nachher noch mit dem Zug durch das Landkreis hin und her, habe ich manchmal gedacht, du bist doch allein, dass du in diesem Zug hockst, du gingst doch gescheiter heim zu deiner Freundin, zu meiner Kette. Und das hat mich fast verbrötelt, bis ich sie endlich wieder gesehen habe. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist für uns. Bevor wir mit dem Heiligen Geist können erfüllt werden, müssen wir auch unsere Lehre anerkennen. Dadurch, dass sich die Jünger zum Gebet getroffen haben und im Gehorsam von Jesus gewesen sind und auf die Erfüllung von der Verheißung gewartet haben, haben sie genau das gemacht. Sie erinnern sich auch an den Auftrag in dem Moment und merken, hey Mann, das Fass ist zu gross für mich, das kann ich nicht alleine stemmen. All meine Fähigkeiten reichen nicht, um das wirklich heimzubringen, was er gesagt hat. Sie haben sich stattdessen wirklich auf das müssen verlassen, was ihnen Jesus verheißen hat. Ihr aber werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann passiert es tatsächlich. Das Brausen kommt, und das hat damit zu tun, dass eben das Wort für Heiligen Geist oder für Geist grundsätzlich im Hebräischen wie im Griechischen mit Wind verbunden wird. So ist also der Klang vom Himmel der Klang vom Heiligen Geist gewesen, der über ihnen ausgegossen worden ist und sie erfüllt hat. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. Jetzt sind wir genau gerade in dem Lied, das wir dürfen singen. Die Feuerzungen, die über jeden einzelnen gekommen sind, die sind zwar ungewöhnlich gewesen und gleich wieder nicht. Es ist eigentlich in der Verbindung passiert mit der Prophezeiung von Johannes dem Täufer, wo von Jesus Folgendes gesagt hat: Wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Der aber, der nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Jetzt mache ich bewusst die Auslassung. Und dann sagt er, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Heiliger Geist und Feuer. Ja, wieso, wieso denn Heiliger Geist und Feuer? Wir haben Blut und Feuer. Feuer steht in der Bibel für Reinigung. Feuer wird zum Beispiel benutzt, und da sind wir wieder im Song, zum reines Gold herstellen. Das Feuer verbrennt, was vor Gott nicht kann, ist da und lässt da nichts übrig. Und auch alles, was wir auf dieser Welt gemacht haben, das wird einmal in die Feuerprobe hineinkommen. Und das heisst, je nachdem, wie du gebaut hast und je nachdem, wie du gewerkt hast, verbrennt alles. Und du wirst gleich gerettet, aber eben noch so, gerade noch so, wie wenn die einen aus den Flammen schreist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist steht das eben nicht nur für die Erfüllung mit der Kraft, sondern auch Auftrag dürfen zu stemmen, den uns der Herr gegeben hat, sondern auch für Reinheit. Wir im Gegensatz zu Jesus müssen alle mit Feuer gereinigt werden. Auf ihn ist der Heilige Geist gekommen wie eine Taube. Auf ihn allein. Gerade dort, wo ich meine Leere und meine Kraftlosigkeit zu Jesus bringe, darf ich erleben, wenn er mich als sein Gefäß reinigen tut, eben mit Feuer. Und mir dadurch auch bereit macht, dass er durch den Heiligen Geist in mir Wohnung nehmen kann. Wir müssen uns am Brückli Moos Besserein abgeben. Aber Jesus macht uns mehr als Besserein, wenn er kommt. Das Feuer macht dich mehr als Besserein. Da macht dich wirklich blitzblank sauber. Manchmal darf ich beim Beten auch also, wie ein feines Brennen spüren. Und zuerst habe ich mich ein bisschen gewundert über das. Dann habe ich immer geschaut, ist irgendwo die Sonne oder ist irgendwo ein Scheinwerfer. Aber heute kann ich langsam unterscheiden, dass die Sonne nicht scheint und dass die Scheinwerfer da jetzt auch nicht so fest brennen, dass es mich ein bisschen kräuselt. Es macht mich immer wieder neu dankbar, wenn ich so eine feine Berührung von Gott darf spüren. Einfach auf eine Art seine Gegenwart. Vielleicht bin ich aber ein Mensch, der das braucht. Ich weiß nicht, bei euch ist es anders. Auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, heisst es so in einem alten Lied. Und ich denke, auch das ist Tatsache. Aber mir stärkt zusammen, gerade so in Momenten, so wie einfach so eine Berührung von ihm dürfen zu erleben. An bestimmten Stellen im Alten Testament zeigt Gott auch seine besondere Freude mit einem Opfer, wenn er das Feuer selber anzündet. So ist es zum Beispiel eben in der Tempelreihe vom Salomonischen Tempel passiert. Und der Salomo sein Gebet aufgehört hat, das er hatte, ist Feuer vom Himmel gefallen und das Brandopfer verzehrt worden und Schlachtopfer drauf. Und sie sagen, dass, sie da, dass das Feuer, das dann vom Himmel gefallen ist, bei der Einweihung erhalten worden ist, natürlich immer wieder geschürt worden ist, immer wieder dazugelegt worden ist, bis sie ins Exil haben müssen. Und später in der jüdischen Tradition heisst sie, dass es nachher auf wundersame Art neu entzündet worden ist, wo sie da waren. Die Erfahrung der Jünger an der Pfingsten ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Gott Feuer vom Himmel schickt. Und seine Freude, um gerade eben seine Freude und seine Kraft zu zeigen, und das mal passiert mit lebendigen Opfern, so wie es im Römer heisst von uns, sei dein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Römer 12, ich glaube, ich habe das vergessen in der Predigtnotizen. Meine Frage darum, erleben wir, erlebst du den Heiligen Geist in dir als einen, der dich immer wieder neu mit Kraft und Vollmacht erfüllt? Und das andere, erlebst du ihn auch als den, der dich immer wieder mit Feuer tauft und dich reinigt? Und die auch immer wieder ins Gericht darüber führt, über dich selber. Wo du einfach darfst erkennen, Moment mal, da bin ich noch nicht ganz in seiner Spur oder da bin ich gerade ein bisschen weggekommen von seiner Spur. Da bin ich nicht ganz auf der Linie, wie er es denkt mit mir. Bin ich parat, ihn so an mir zu wirken? Und das regelmässig. Was mir zu Sinn kam, ist in Verbindung mit dem sich manifestieren vom Heiligen Geist, ist eben das, der Bericht von der Tempelweihe. Und es heisst dort, während sie sangen, verließen die Priester wieder den Tempel und es kam eine Wolke auf ihn herab, die Wolke von der Herrlichkeit von Gott. Die Herrlichkeit vom Herrn hat das ganze Haus, den ganzen Tempel erfüllt, sodass die Priester das nicht mehr können betreten, um den Dienst zu verrichten, wo eigentlich vorgesehen war. Was ist die Herrlichkeit von Gott? Ich habe es auch notiert, das hat mich wichtig gedacht. Es ist wirklich der Ausdruck von seinem Innersten, von seinem eigentlichen Wesen. Sein ganzer Charakter kommt dort zum Ausdruck. Das hebräische Wort für Herrlichkeit, Kavod, bedeutet Gewicht. Das Gewicht von der Herrlichkeit Gottes. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber das Gewicht von der Herrlichkeit Gottes, das lässt mich manchmal schwach werden. Da trembling, da zitter ich irgendwo fast. Da verliere ich einfach Kraft. Manchmal nur, wenn du daran denkst. Im Neuen Testament hat es den Ausdruck Doxa, der das Gleiche bedeutet. Zuerst mal heisst es Ruhm und Ehr. Aber dann eben auch Pracht, Ansehen, Glanz. Die Herrlichkeit von Gott ist eben die ehrfurchtgebietende Ausstrahlung. Und eben an Johannes in der Offenbarung vor dem Auferstandenen verherrlicht, dass Jesus einfach nur umgeht in den Toten. Die Herrlichkeit von Gott ist der Ausdruck von ihm selber. Spannend ist, wie der Vater durch beide Testamente kommt und dass so die Herrlichkeit im Alten, nicht nur im Alten Testament vorkommt, sondern eben uns in Christus offenbart ist. Wer die Herrlichkeit von Gott möchte sehen, darf sie in Jesus sehen. In all seinen Werken, in all den Wunder. Und wie der Johannes schreibt, das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit dürfen betrachten. Gottes Herrlichkeit ist darum auch durch Jesus in uns. Durch seine Herrlichkeit in uns ist auch seine übernatürliche und außerordentliche Kraft in uns wirksam. Der Paulus schreibt, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Herrlichkeit entgegenstrahlt. Gottes Herrlichkeit. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Sein Charakter in uns strahlt nach außen. Seine Herrlichkeit strahlt aus uns raus in die Welt. Und wir tragen ihn in einem zerbrechlichen Gefäß. In einem zerbrechlichen Gefäß, wo Erde ist. Erde bist, so Erde sollst du werden wieder. Allein diese Tatsache, die lässt mich immer wieder neu, wirklich tief dankbar sein und auch auf meine Knie sinken. Erleben zu dürfen, dass seine Herrlichkeit in mich hineingelegt ist und dass er sie an mir und an den Menschen um mich um zur vollen Auswirkung bringen will, das bewegt mich immer wieder tief. Und da kommen wir nochmal in die Passage vom 2. Chronik, und zwar 5, Vers 14, wo es heisst, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus, sodass die Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst darin zu verrichten. Sobald das der Tempel eingeweiht war, haben alle noch so gut vorbereiteten Abläufe aufgehört. Alle Zeremonien sind ad acta gelegt. Gott nimmt das ganze Gebäude für sich ein, noch viel stärker als der einsiedler Krebs. Seine Gegenwart erfüllt sich jetzt einfach vollkommen. Und wenn ich jetzt an uns denke, als Gemeinde, und wenn ich an die Weg denke, von dem, was in der Wiesenstrasse steht, dann wünsche ich mir nicht weniger wieder da. Ich wünsche mir die klare, wahre Weg von dem Haus. Und zwar die, dass Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit in das Haus kommt und Besitz nimmt von dem Haus. Dass Gott wirklich seine Herrlichkeit lässt strahlen in dem Haus. Und dass jeder, der aus dem Haus rausgeht, einfach einen Glanz von dieser Herrlichkeit mittragen darf. Ich glaube, dass Gott in seiner Gegenwart dort sein wird. Dass seine Herrlichkeit dort wohnen wird. So wie sie auch in uns wohnen. Und das ist für mich wirklich ein Einweihungsgebet. Es werden Haufen Reden geben, aber die sind nicht wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass Gott das Haus weiht mit seiner Präsenz und mit seiner Herrlichkeit und dort darf bleiben. Und die Menschen dürfen berührt werden von seiner Herrlichkeit. Eben mal in die Brocke und von Jesus geflasht. Das möchte ich erleben. Das möchte ich erleben. Manchmal erlebe ich es auch so, wie es hier steht mit dem Tempel zusammen. Manchmal, ich habe so ein Zimmerli im Brückli Mosind und manchmal komme ich heim nach einem langen Tag und ihr wisst alle, wie das einen auslaugt und es gibt Blär manchmal, wenn ich am Reisen bin, Zug noch und alles und irgendwann bist du einfach durch, einfach ausgebrannt und dann knalle ich mich etwa mal auf ein Bett in unserem Gästezimmer und dann liege ich dort einfach vor Gott. Und dann ist für mich so etwas Wunderbares, wenn ich einfach merke, so jetzt wird der Akku angeschlossen, jetzt werden deine Batterien geladen. Und manchmal passiert es mir auf dem Bett, dass einfach alle Kraft praktisch von mir geht. Also, dass ich einfach merke, hey, Herr, jetzt einfach nur noch du. Und dann merke ich einfach, wie Gott einfach mich berührt. Und das ist für mich so ein Segen. Wie einfach seine Kraft in mich neu kommt. Und in seiner Kraft, die mich berührt, einfach auch schwach sein, dass seine Kraft zur Vollkommenheit kommen kann und neu aufgeladen in den nächsten Tag gehen. Und jetzt kommen wir zum Kern von dem, wir sind ein Tempel vom Heiligen Geist. Ja, die Herrlichkeit von Gott, die sucht einen Wohnort. Das ursprüngliche Haus, wo Gott verehrt worden ist, war die Stiftshütte. Später, wie wir gesehen haben, jetzt war der Tempel. Und jetzt im Neuen Bund baut der Heilige Geist in jedem Gläubigen einen Tempel. An jedem. Und Jesus deutet auf das schon her, wenn er zu den Pharisäern sagt, zerstört den Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und dort kommt die grosse Spott-Tirade. Was, der hat doch 40 Jahre gehabt, um den aufzubauen. Du willst doch das nicht machen. Du schaffst doch das nicht. Was Jesus hier sagt, ist im Ersten ein Hinweis auf sich selber, als der Tempel, als Person, aber auch auf die Gemeinde, als sein Leib, wie man es dann auch im Epheser 2 und im 1. Petrus 2, gerade da mit den Bausteinen dort, wiederfinden. Aber im 1. Korinther 3 sagt ja der Paulus das Bild von der Gemeinde als Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wir als Gemeinde sind Gottes Haus, Gottes Tempel. Aber auch jedes von uns selber ist sein Tempel. Der sichtbare Tempel zu Jerusalem war das Bild auf das, was jetzt Wirklichkeit ist durch uns. Durch das, dass Jesus das die Helligkeit von Gott in uns wohnt. Die Helligkeit von Gott war bei dem Tempelweih als Wolke sichtbar und niemand hätte rein können. Wenn die Helligkeit von Gott in uns wohnt, dann glaube ich, dass wir so ganz mit dem Herrn verbunden dürfen sein, dass eben auch nichts mehr rein kann. Weil seine Gegenwart stark ist, so stark in uns. Und wenn irgendeiner an einen Anspruch hat wollen, reinzukommen, dann können wir da im Namen Jesus von uns weisen. Und in dieser Schlacht stehen wir. Das ist die Waffenrüstung. Das ist Epheser, der ganze Brief, die Haltung, mit allen Sinnen nach Gott ausgerichtet zu leben. Es müssen auch alle auf ihre Knie fallen, die irgendwo einen Versuch machen. Irgendeinen Anschlag planen, so wie sich einmal jedes Knie muss beugen vor Jesus, Philipper 2, 5 bis 8. Weil Gottes Macht so stark ist wie dann bei der Tempelweihe. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel kam und der Herr in seiner Herrlichkeit den Tempel erfüllte, fielen sie alle auf die Knie und verneigten sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Alle beugen sich vor seiner Herrlichkeit, wenn die so richtig abgeht. Wenn ich Jesus annehme und mich dazu entschließe, mich durch seine Macht auf allen Gebundenheiten zu befreien, dann ist meine Wohnung rein und er wohnt in seiner ganzen Herrlichkeit im Meer. Wenn er mehr als sein Tempel mit seiner Herrlichkeit erfüllt, Achtung, jetzt kommt die Steilvorlage, wenn ich mich als sein Tempel mit seiner Herrlichkeit erfülle, verliere ich auch jedes Recht an mir selber. Weil Gott nimmt die Wohnung. Weil wir gemacht darin und Gott nimmt totalen Anspruch. Er ist Eigentümer. Bist du bereit? Bist du bereit, die ganze Herrlichkeit von Gott dürfen in dir zur Auswirkung zu kommen? Aber bist du auch bereit, das Recht an dich selber aufzugeben gegenüber Gott? Das Eigentumsrecht an dich. Wenn wir gehören ihm, an der New Management. Das ist wie ein friendly Takeover im Business. Neues Management, neue Eigentümerschaft, neue Herrschaft. Ich gehöre ihm wirklich ganz. So wie es dann der Paulus eben auch zu Recht nachher festmacht. 1. Korinther 6, 19 und 20. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Nicht einmal die Körper gehört dir, grundsätzlich schon. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Und auch das ist etwas, was wir nicht aus uns selber kommen. Auch da brauchen wir den Heiligen Geist ganz massiv. Paulus redet beim Korintherbrief als Jod in ein damals nicht-jüdisches christliches Umfeld hinein. Und die Christen in Korinth, die haben gemeint, sie haben gehört, was die Freiheit in Christus und so bedeutet. Und sie haben dann den Fehler gemacht, dass sie gedacht haben, ja, wir sind jetzt frei in Christus, wir können jetzt alles machen. Sie haben sogar den Fehlschluss gemacht, dass sie gedacht haben, ja, dann kann ich auch mal Sex außerhalb von der Ehe haben, mal schnell zu einer Tempelprostituierten. Ist ja schliesslich etwas rein Körperliches, was hier abgeht. Das hat unter anderem, ich kann nicht mehr sagen, welche Richtung, aber das hat unter anderem mit einer von den philosophischen Strömungen zu tun gehabt damals, wo die Auffassung vertreten hat, dass alles, was du mit dem Körper machst, den Rest von der Person nicht tangiert. Fehlanzeige. Der Paulus widerspricht in dieser Denkweise, was im jüdisch-biblischen Weltbild her. Und das in diesen Versen, die vorausgehen. Was wir hier in dem 19. und 20. haben, ist die Zusammenfassung von einem längeren Abschnitt zu dieser Thematik. Er redet direkt hier in die Situation der Korintherinnen. In anderen Briefen legt er je nachdem manchmal noch andere Schwerpunkte, aber hier ist das offenbar eines der Hauptprobleme. Und auf heute übertragen kommt für mich alles andere dazu, was uns als Menschen ganzheitlich betrachtet schadet. Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist und da ist wirklich noch so viel mehr, weder da, wo der Paulus da ganz spezifisch bei den Korinther anredet. Es ist noch so viel mehr, was uns ganzheitlich schaden kann, wenn wir nicht Sorge haben. Und dann heisst es eben, Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Nicht als willenlose Sklaven, aber hat uns den besten Vertrag genommen, den wir als Spieler auf dieser Welt haben. Lebt darum so, dass ihr mit eurem Körper Gott ehrbereitet. Von dem Hintergrund und im Wissen um da. Und jetzt bitte die Lobpreisband aufzukommen. Vor dem Hintergrund von dem und im Wissen, dass Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit in uns möchte wohnen, damit die Herrlichkeit von ihm in die Welt ausstrahlen und andere Menschen berühren kann, möchte ich uns wirklich einladen, jetzt einen Moment still zu werden und mit ihm zusammen ein paar Fragen auf uns zu wirken. Zum Beispiel die, wie geht es mir damit, der Tempel vom Heiligen Geist zu sein? Wie kann ich mit dem umgehen? Was macht das mit mir? Oder auch, wo merke ich, dass ich noch das eine oder andere Schlupfloch vielleicht unwissentlich aufgelassen habe und gleich irgendwie noch irgendeiner hinschleichen kann? Etwa einmal. Oder wo merke ich, dass ich aus irgendwelchen Gründen, und die kennst du am besten selber, noch nie uneingeschränkt wirklich Jesus gehören. Was ist, was mich hindert, das ihm die ganze Eigentümerschaft zu geben an mir? Wo mischen sich noch andere Stimmen ein, die Anspruch haben an meinen Körper oder an mich als ganze Person? Wir dürfen jetzt wirklich zu einem kommen und umkehren. Wir dürfen zu einem kommen und in dem Geist von dem Lied, das wir gehört haben, wirklich ablegen. In Bitte. Komm mit deinem Feuer. Tu mich neu veredeln. Tu dort ausbrennen, wo etwas noch schlackig aussieht, wo irgendwo noch Stäubli rumliegen. Tu die Türen zu, wo irgendeiner noch reinpacken, in mein Leben nie, wo doch dir gehört. Wir dürfen wirklich umkehren. Wir dürfen neu einfach zu ihm kommen. Aber wir dürfen auch doch hinkommen. Und das Gebetsteam wird da sein. Der Benni, der Hans-Jörg, auch meine Frau. Wir dürfen da hinkommen, zueinander oder auch untereinander. Und einfach sagen, hey, ich habe hier noch Baustelle. Kannst du für mich beten? In der Freiheit, die Gott dich schenkt. Und so bitte unser Lobpreis-Team jetzt uns zu leiden in dem Lobpreis und ich gebe euch im Namen Jesus alle Autorität. Ihr habt von jetzt an den Leid in all dem, was ihr sagt, in all dem, was passiert, zusammen mit dem Heiligen Geist. Ich denke, genau diesen Song noch